Ich bin konservativ spirituell. Ich glaube extrem an Law of Attraction. Ja, nur die meisten verwechseln bei Law of Attraction. Ich mache jetzt den Schneidersitz, ich mache Om und sage, ich werde Millionär und das kommt dann. Nee, aber ich stelle mir eben vor, ich mache die Marke Proud, Strong and Noble jetzt erfolgreich und weiß, ich muss was dafür tun. Also handeln, agieren.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Heute mit einem ersten kleinen Jubiläum, der 10. Folge des Lebensunternehmer-Podcasts. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich und von ganzem Herzen den inzwischen über 1000 Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts danken und freue mich auch weiterhin über zahlreiche Anregungen und Kritik. Am Ende des Podcasts habe ich noch eine kleine Überraschungsaktion, um das Jubiläum ein wenig mit euch zu feiern. Eine besondere Episode hat aber natürlich auch einen besonderen Gast verdient und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es mir für euch geglückt ist, Martin Limbeck für ein Gespräch zu gewinnen. Martin ist eine unternehmerische Ausnahmepersönlichkeit und steht für ehrlichen Geschäftserfolg und ungeschöntes Feedback auf Augenhöhe. Er ist ein Kind des Ruhrgebiets. Seine Mission ist es, Unternehmen in digitalen Zeiten zu langfristigem Erfolg zu verhelfen und das Potenzial von Vertriebsteams nachhaltig zu steigern. Martins Buchveröffentlichungen zum Thema Verkaufen finden sich auf den Bestsellerlisten von Handelsblatt und Manager Magazin und sind über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Martin ist Trainer und Vortragsredner und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Er ist der bekannteste Verkaufsexperte in Deutschland und schafft sich mit der Limbeck-Gruppe gerade sein ganz eigenes Firmenimperium. Im Podcast spreche ich mit Martin über seinen Weg zum Erfolg und versuche dabei herauszufinden, wie er zu dem Mensch geworden ist, der er heute ist. Besonders fasziniert im Gespräch mit Martin hat mich zu erfahren, wie er es geschafft hat, vom selbstständigen Trainer zum Unternehmer zu werden und welche Werte er dabei vertritt. Und jetzt viel Spaß mit Martin. Martin, wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, lieber Johannes, für die Einladung. Freue mich.
Martin, du bist Deutschlands bekanntester Verkaufstrainer, Berater und Redner. Aber als Verkäufer wird man nicht geboren, oder?
Tja, die Frage, die habe ich ja schon in meinem Leben das ein oder andere Mal gestellt bekommen, mein Lieber. Ich glaube nicht, dass du als Verkäufer geboren wirst. Du wirst ja auch nicht als Fußballprofi, als Arzt, als Buchhalter oder als Techniker geboren. Ich glaube, du hast natürlich gewisse Fähigkeiten, die du mitgegeben bekommst durch deine Ursprungsfamilie. Du hast gewisse Fähigkeiten, die du aneignen kannst. Und ich gehe immer gerne mit dem Video, weil ich den sehr mag, mit Streich aus Freiburg vom Fußball her. Wer mich kennt, weiß, ich mag Fußball gerne. Und Streich sagte schon, was ist denn Talent? Wir wissen gar nicht, was Talent ist. In einer sehr schönen Sky-Folge im letzten Jahr. Und er sagte so sinngemäß, ich habe schon Leute mit viel mehr Talent gesehen, die haben dann in der 5. Liga gekickt. Und andere, die weniger Talent haben in der 1. Liga, weil sie Eltern hatten, das fand ich ganz schön, die sie machen ließen. Und weil sie vielleicht mehr trainiert haben wie andere.
Was denkst du denn, was du von zu Hause mitbekommen hattest?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ja der Letzte von dreien. Aber was ich schon mitbekommen habe, ist das, was der neuen Generation heute nach meiner Sicht fehlt. Und ich will da niemandem zu nahe treten und es ist auch kein Fingerpointing. Aber mein Vater hat mir schon klar den Fleiß vorgelebt. Der ist morgens aus dem Haus gegangen, kam immer pünktlich um 7:30 nach Hause. Dann wurde Abendbrot gegessen, 20 Uhr Tagesschau geguckt. Und dann haben wir entweder noch was gespielt oder haben gesprochen. Also mein Vater war schon sehr einsatzwillig, sehr fleißig. War eher ein introvertierter Typ von seinem Typus her, hat eben den Weg auch vom Untertage Schweißer gelernt hin zum Geschäftsführer eines mittelständigen Unternehmens geschaffen, ohne Studium. Aber das wurde damals noch sehr betont, weil so ein Weg heute in Anführungsstrichen kaum noch möglich ist, was auch sich die Rahmenbedingungen geändert haben, dass heute viel mehr Menschen studieren als Lehre machen, statistisch gesehen. Und das habe ich sicherlich mitbekommen, meine Eltern sagten immer, Ehrlichkeit. Meine Eltern haben mich sehr offen erzogen, auch was viele Dinge betraf. Ne? Also nach dem Motto, wie die ersten Freundinnen waren, dann bring sie lieber mit nach Hause, weil irgendwas tun wirst du es eh, dann lieber zu Hause, dann wissen wir mit wem so ungefähr. Das waren schon gute Werte aus dem Ruhrgebiet, eben sei ehrlich, darfst Kanten haben, nur steh zu den Sachen, die du anstellst. Ne? So, das ist auch das, was ich meinem Sohn weitergebe. Wenn du mal Mist baust, was uns ja allen mal im Leben passiert, an der einen oder anderen Stelle, was auch immer wir da bezeichnen, ob das mal in Anführungsstrichen mal das zu schnelle Fahren war oder mal einen über den Durst getrunken zu haben oder was auch immer. Schön ist, wenn ich es als erstes, als Elternteil erfahre und nicht über Dritte. Und das ist ganz gut gelaufen, glaube ich, bei mir.
Das hört sich natürlich, wenn man das jetzt so hört und dich nicht weiter kennt oder auch erlebt hat schon im Kontext von deiner Familie, erstmal relativ preußisch, hart diszipliniert an. Du bist aber ein kompletter Familienmensch. Also deine Eltern sind ja ein ganz, ganz wichtiger Teil, auch heute noch in deinem Leben.
Was heißt diszipliniert? Ich glaube, die Tugenden schon des Fleißes und seinen, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißt, aber den Spruch kennen wir halt so noch in meiner Generation. Mhm. Sein Mann stehen, hast du früher so gesagt, ja, mhm. Oder seine Frau stehen. Ich hatte ein sehr herzliches, behütetes Elternhaus. Mhm. Aber ich kann mich natürlich nicht so unbedingt daran erinnern, wie ich das mit meinem Sohn getan habe, dass ich jetzt den kuscheligsten Vater auf der Couch hatte, als Beispiel. Ja, so, also mein Vater hat erst spät angefangen, ich glaube auch durch mich als Role Model gesehen, wie ich mit meinem Sohn umgehe, weil mein Sohn hat mir irgendwann mal gesagt, du Papa, du musst mir nicht so oft sagen, dass du mich liebst, das weiß ich doch. Das war eine andere Herzlichkeit. Mein Vater sagt mir heute, dass er mich liebt und wie du sagst, ich habe, glaube ich, ich werde dieses Jahr 54 in ein paar Wochen. Ich glaube, ich habe 4-mal in meinem Leben ohne meine Eltern Heiligabend verbracht und es wird kein 5. Mal geben in meinem Leben, solange sie leben. Mhm. Und sie wohnen ja hier in der Nähe und ich bin froh, da was zurückgeben zu können. Sie kommen sehr gerne. Ich habe ja 4 Hunde. Leben ohne Königspudel wäre ja machbar bei meinem Modell von Welt völlig sinnlos. Und früher hat meine Mutter dann Spritzgebäck zu Weihnachten für mich gemacht. Jetzt gibt's halt gebackene Hundekekse. Und das ist auch gut so. Also da haben sie eine Aufgabe. Mein Bruder wohnt in der Nähe, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe. Mein Sohn ist auch hierher gezogen, der wohnt im selben Objekt wie meine Eltern und arbeitet ja bei uns auch mit. Also ja, Familie ist für mich total wichtig, weil am Ende aller Tage, je älter ich werde und ich habe ja auch eine kleine, vermeintlich schöne Karriere hingelegt, finde es immer so schön, wenn die Menschen sagen, ja, bester Verkaufstrainer und Redner und so. Die meisten wissen ja, ich bin ja Unternehmer, ich habe mittlerweile 53 Leute. Und ich wollte immer Unternehmer sein und ich war immer Unternehmer, der zufällig, so beschreibe ich das, Verkaufstrainings macht, Managementtrainings macht und Vorträge hält oder 4 Bestseller geschrieben hat. Ja. Aber in erster Linie bin ich Unternehmer durch und durch. Und das ist natürlich schön, wenn du hier so ein Familienunternehmen hast. Meine Frau arbeitet mit, mein Schwager kommt jetzt in die Firma, der bei uns Sales und Marketing übernehmen. Der war 7 Jahre in einem Großkonzern in der Autobranche aus München. Von einer Preisträgerin, die zu uns nicht gekommen ist. Und ein kleiner Insider für Johannes und mich aus dem Club 55. Und das ist mir schon wichtig. Ja. Für mich ist wichtig, was zu gestalten, für mich ist wichtig, was aufzubauen. Und ich mache auch so ein paar lustige Sachen noch nebenher. Ja.
Ja, da kommen wir definitiv später auch nochmal drauf zu sprechen. Mich interessiert nochmal deine Jugend oder sag mal eine kleine Martin als Kind. Hast du da denn diese unternehmerische Prägung schon mitbekommen? Was waren denn da so deine Träume, deine Wünsche? Was wolltest du als Jugendlicher, Heranwachsender werden?
Meine Mutter sagt, ich wäre 6 Jahre alt gewesen auf dem Campingplatz. Ich bin auf dem Campingplatz groß geworden. Vielleicht das ist noch ganz interessant. Ich bin halt ein Essener Junge. Ich bin in Essen geboren, aufgewachsen, später auf Schalke. Schlimm genug, mein Bruder ist auch noch Mitglied dieses Vereines. Bei mir ist es nochmal gut gelaufen durch den Umzug mit 13, aber ich bin auch neben dem Parkstadion, dem alten, damals zur Schule gegangen und fand damals natürlich auch Schalke gut, nicht ehrlich jetzt hier. Und bin dann nochmal mutiert zu Eintracht Frankfurt durch meine ganzen Freunde in der Schule. Mit 13 machst du das halt noch. Oder damals habe ich es mit 13 noch gemacht und bin auch ganz happy damit. Und ja, ich bin der Letzte von 3 gewesen, schon irgendwie so auch Mamas, Papas Liebling. Wir sind alle weit auseinander, alle 6 Jahre irgendwie oder 5, 6 Jahre auseinander. Mhm. Und meine Kindheit habe ich hauptsächlich auf dem Campingplatz verbracht. Und da gab es eben 2 prägende Dinge auf diesem Campingplatz oder ein paar prägende Dinge, aber 2 besonders prägende Dinge. Ich war schon eher der Außenseiter so. Also es waren andere Jugendliche da, wo mehr Geld da war, die vielleicht besser aussahen, die schon eher ein Mädel hatten. Und ich war eher so ein bisschen so der unbeholfene Limbeck. Keiner wusste so, was aus dem mal wird. Und ich habe einen Mann gehabt, Hans Schaaf, der ist leider verstorben. Der war Marktleiter beim Rewe, der war auch dort. Der hatte eine Tochter, die fand mich auch ganz gut. Aber durch den bin ich zum Angeln gekommen, sehr jung. Und ich habe meine Jugend sehr stark am See verbracht, eben weil ich so ein bisschen Außenseiter in der Clique war. Mhm. Und habe halt viel geangelt. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und mir viel gegeben. Es war wirklich so, wenn wir freitags, mittags am Wolfsee, so heißt der Campingplatz an der holländischen Grenze, angekommen sind. Dann habe ich meine Angelsachen gepackt und habe von freitags 17 Uhr bis sonntags Abreise 17 Uhr am See gesessen oder auch durchgeschlafen oder bin mal zum Schlafen nach Hause gekommen, Mama oder Papa hat dann Brote gebracht oder meine Wurst oder irgendwas. Aber das war schön. Also ich habe viel in der Natur mein Leben verbracht. Dadurch bin ich auch sehr bodenständig. Dieser Campingplatz ist auch prägend in meinem Leben. Später, wie ich meine erste Ehe hatte mit meinem Sohn Chris und ich hatte eine Stieftochter Saskia, da habe ich immer noch die Stieftochter Saskia, sind wir auch dann an den Campingplatz, haben auch so ein Nurdachhaus gekauft. Ich habe also auch, meine Kinder haben bei Oma und Opa sehr viel Zeit verbracht und ich habe es jetzt erst verkauft, wie ich, also ich habe es dann verkauft irgendwann, wie ich dann Single war wieder oder getrennt leben war, weil so als am Wochenende mit 30 fährst du nicht alleine mit deinem Sohn dann zum Campingplatz, sondern dann bist du ja noch ein bisschen auf der Pirsch sozusagen. Mhm. Und da gab es ja noch kein Vorselektieren im Internet, wie ich es gelernt habe von meinem Sohn. Und dann habe ich später noch mal eins gekauft. Dazu mein Vater immer gesagt, ich bin an vielen Dingen einfach auch ein Glückskind. Habe ich gesagt, ich komme nur noch mal wieder, wenn ich in der ersten Seereihe, da gab es nur ein Häuser eins, bekomme. Und dann ist aus Altersgründen tatsächlich jemand da weg und ich habe eins in der ersten Seereihe bekommen und habe das erst verkauft, wie wir jetzt 16 Kilometer von dem Campingplatz entfernt dieses Anwesen hier entdeckt haben, 2015, 16 und Ende 2016 dann hier eingezogen sind und das irgendwann Mitte 2016 gekauft hatten.
Das ist spannend. Das erklärt natürlich super gut so deine Verbindung zu Wasser und zum See und das ist ja total verbunden mit dir. Ne? Martin Limbeck gehört an See und zum Angeln.
Ja, es ist tatsächlich so. Ne? Ich wollte immer an einem See leben. Wir haben da lange gesucht. Die Geschichte, da kannst du auch schon in der Buch drüber schreiben. Und dann hatte ich was gefunden. Das hat mir Angst gemacht, weil es einfach zu groß war vom Grundstück her. Und dann war mein Freund Olli Gorus da, den auch der eine oder andere kennt. Und Olli sagte, baust du dein Leben um deine Arbeit oder deine Arbeit um dein Leben? Das ist so ein geiler Satz. Baust du dein Leben um deine Arbeit oder deine Arbeit um dein Leben? Und das hat er gesagt, nachdem wir ein bisschen Gin getrunken hatten. Nach dem Stuttgart-Spiel, by the way, in Frankfurt. Stuttgart hat gewonnen, aber leider in einem Jahr abgestiegen. Also zwei, muss da 2016 oder 2015 gewesen sein. Ja. Aber ihr seid ja wieder da. Und und dann habe ich tatsächlich nachts meine Frau geweckt und in der Emotion und drei Gin-Intos gesagt, doch, wir kaufen es. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht und es war eine der besten Lebensentscheidungen, weil dadurch sind zwei Dinge entstanden und das fand ich ganz spannend. Ich gehe seit vielen Jahren zur NSA. Nicht, was der eine oder andere Zuhörer jetzt vielleicht denkt, ist nicht die National Speakers Association, also der größte Verband in der Redner- und Trainer- und Coaching-Organisation weltweit und natürlich mit einem großen Anteil von Amerika, sind immer im Schnitt so zwischen 2.500 und 3.000 Leute da. Und da gibt es am Rande dieser Vereinigung ein Million-Dollar-Roundtable. Du musst also tatsächlich per Steuerberater eine Million Dollar Umsatz nachweisen, um dran teilzunehmen. Okay. Sitzen so 50, 60 Leute maximal da. Geht dahin seit 2010 jedes Jahr. Und und dann sagte Randy Gage, Jeffrey. C-Suite sagte, ich wechsle alle 7 Jahre mein komplettes Team aus. Oh. Zum Thema Wachstum. Und ich dachte so, was ein bekloppter Ami, ne? Typisch Amerika. Ich ging zu Randy Gage, mit dem ich befreundet bin, so in Amerika die Multilevel-Marketing-Legende oder der Trainer, Speaker in der Multilevel-Marketing-Legende. Na, er hat geschrieben, das Buch, ne? Das neue Risiko ist das neue, ist die neue Sicherheit. The new risk is the new safety. Und der sagt, ich mache das alle 5 Jahre. Ich dachte, ey, die spinnen doch beide, zu meiner Frau. Später auf dem Hotelzimmer. Und in der Tat war es dann so, wie wir 2016 dieses Anwesen hier gekauft haben. Ich habe also das Anwesen eines alten Kiesbarons gekauft, dem mal die Kieswerke gehörten, deswegen Kiesbaron, und wohne jetzt praktisch in seinem Vater, seiner Betriebsstätte, die er 92 umgebaut hat. Also hier siehst du nichts von Betriebsstätte mehr. Und fühlen uns hier, wie gesagt, pudelwohl. Und die Angst hatte ich natürlich, wenn ich umziehe von Königstein im Taunus. Ja. Nach Wesel an den Niederrhein, es ist natürlich keiner mitgekommen von meinen jungen Menschen, sondern ich habe ein komplett neues Team aufgebaut, außer mein Salesmanager, der Olaf, ja, und Andrea und für meine Trainer. Ich habe ein Franchise-System ja für unsere Trainer, Berater, Consultants. Ja. Ist egal, wo ich bin. Wir haben seitdem den Umsatz verdoppelt. Also wow. Es war tatsächlich so, uns hat das einen riesen Schub gegeben. Und das hat echt Spaß gemacht. Und ich habe einen Mitarbeiter, den wir 2016 eingestellt haben, der eine Lehre bei uns gemacht hat, der auch schon dann Königstein die ersten Monate noch gependelt ist. Der sagt auch, wenn ich sehe, wie wir uns seit 2016 entwickelt haben, Martin, weil wir haben gestern noch da zusammen gespielt. Wir treffen uns immer so alle zwei Wochen abends mal, weil das so ein bisschen mein Ziehjunge ist. Und der sagt auch, wie wir uns entwickelt haben in den letzten 4 Jahren, das ist der Wahnsinn. Ja, und das ist halt schön. Ne? Also du musst auch mal, was ich damit sagen will, ein Risiko eingehen, um mehr zu erreichen. Und musst mal eben aus deiner Komfortzone, ich nenne es ja liebevoll, in die Lernzone zu gehen, ja. In eine neue Lernzone zu gehen, was Neues auszuprobieren, wo du nicht weißt am Ende, wie es ausgeht. Es hätte auch ein totaler Flop sein können, weil alle sagten sofort, ja, auch Kumpels in der Branche. Mhm. Ja, Wesel, oder gab sogar einen, hast du nicht Angst, unsere Agentur, die unsere Webseite damals gemacht hat, die wir noch hatten, sagte, hast du nicht Angst, Kunden zu verlieren? Sag ich, wieso? Ja, die denken jetzt, du hast kein Geld mehr von Königstein im Taunus nach Wesel. Ja, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Gibt's ja diesen Joke, weißt du? Esel. Ich kann so gar nicht denken, verstehst du? Also du kannst ja...
Bist du dir draufgekommen? Das ist aber ein ganz, ganz spannender Impuls, weil ich mache das für mich, ist das... das Thema Veränderung, das da ganz spannend ist. Also Veränderung als Wachstumstreiber und Veränderung, die nicht zwingend aus dem Business kommen muss. Weil in dem Fall ist ja die Veränderung sozusagen aus einem privaten Bedürfnis, aus einem privaten Wunsch herausgekommen, umzuziehen an einen See, ein Anwesen zu kaufen. Ne? War ja nicht so, dass du dich irgendwie hingesetzt hast mit deiner Frau, mit deinem Team und irgendwie eine große strategische Entscheidung, was dein Business angeht, ausgearbeitet hat. Und so machen wir. Ne? Sondern ich will privat an den See ziehen, bumm, und das Business muss jetzt mitgehen. Und das war ein Wachstumsimpuls für dein ganzes Business.
Absolut, und wir haben lange gesucht, also ich habe auch 2,5 Jahre gesucht, also da siehst du auch, wer sucht, der findet. Also ich bin bis in die Eifel gewesen, ich war an der Bergstraße, ich war in Hanau, das alte Schwimmbad, aber da war der See gekippt, nur 5 Meter tief. Ich war an einem kleine Mühle in Mengerskirchen, das war unser Favorit vor Wesel jetzt hier. Nur da war leider eben auch, ich sage, ich bin Glückskind, ich habe mir nochmal einen Architekten genommen mit Denkmalschutz, der sagte, beim Rausgehen der Besichtigung, ach, wissen Sie was, wir machen nochmal zur Sicherheit ein Stück von dem Holz, nehmen wir mit und machen nochmal eine Probe in den 60er, 70er, es viel mit Xylla de la Cor gestrichen worden, dieser Jägerzaunfarbe, die du von früher kennst. Mhm. Und da ist Diclofenat und Lindan drin, also krebserzeugende Stoffe. Ah. Ich hatte schon einen Kaufvertrag und einen Notartermin 3 Wochen später und tatsächlich wirklich den Freitag vor dem Montag, wo ein Notartermin war, kam das Ergebnis nicht einziehen, verseucht.
Oh.
Dann willst du dir das schön reden, das kriegt man raus, über Pinseln, muss ja gehen. Ich habe irgendwann zu meiner Frau gesagt, komm, wir kratzen uns 2-mal im Kopf und auch psychologisch machen wir nicht. Wir haben dann abgesagt. Und die war noch ziemlich sauer. Ich glaube, die wussten das. Das ist viel schlimmer für mich gewesen. Und dann haben wir Wesel entdeckt. Und wie gesagt, 60 Kilometer an dem Campingplatz entfernt, wo ich groß geworden bin, also wieder Glück gehabt. Also ja, aber du weißt ja, wer Chancen sucht, wird Chancen finden. Und das Glück ist mit dem Tüchtigen, sind alte Sprüche. Aber in diesen ganzen Zitaten steckt ja oft eine wirkliche Botschaft drin. Das ist ja nicht nur ein Spruch.
Ja. Definitiv. Martin, lass uns nochmal so ein bisschen, bevor wir jetzt gleich dann auch auf deine ganzen unternehmerischen Aktivitäten eingehen, nochmal ein bisschen zurückblicken und verstehen, wie du so ein bisschen zu dem geworden bist, der du bist. Also du bist definitiv ein Mensch, der für harte Kante bekannt geworden ist und du hast dich inzwischen nicht mehr, aber hast dich zu dem Thema ja auch positioniert, du hast ein Wort erfunden, Hard Selling.
Das gab's schon. Ich hab eine neue Kategorie. Das Wort Hardselling gab's schon. Also ich habe eine neue Kategorie erfunden. Ich habe das neue Hardselling erfunden. Dafür stehe ich. Okay. Nur später meine Positionsexperten, mit denen ich gearbeitet habe, sagte, du wirst irgendwann der Hardseller sein. Ist auch so passiert. Und einer meiner besten Freunde und Partner hier in der Firma sagte mir, du kannst ja nicht den verleugnen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Natürlich wurde ich oft so in die Stublade gesteckt, der trainiert nur Staubsaugerverkäufer, ich habe bis heute vorher nicht trainiert. Mhm. Der macht hier so diese, in Anführungsstrichen, Door-to-Door-Verkäufer. Mhm. Und die Idee des neuen Hardselling war es ganz einfach. Damals, wie ich loszog, ich habe mich ja sehr früh selbstständig gemacht, mit 28, also vielleicht das noch als kleiner Po, ich bin mit 19 Jahren schon in den Außendienst gegangen, habe Kopierer-Faxgeräte verkauft, war da relativ schnell erfolgreich, bin mit 28 raus, weil in meinem graphologischen Gutachten drin stand, nicht führbar, was machst du dann selbstständig? Mhm. Was die Kopiererbranche gut gemacht hatte, war, sie hat uns viel trainiert und so habe ich eben Training entdeckt bin dann als Franchise-Partner in ein namhaftes Trainerinstitut, war auch da relativ schnell wieder erfolgreich. Und ja, bin dann hergegangen, wollte das Unternehmen gerne kaufen, konnte mich aber mit dem Inhaber nicht einigen und habe dann 2000 meine erste ganz Eigenkampf, also vorher war ich ein Einzelunternehmer, meine erste GmbH gegründet, die Martin Limbeck Trainingsteam GmbH und Kuka, heute gemündet in die Limbeck Group. Ja, und bin dann gestartet, im Grunde mit demselben Modell, habe es verfeinert, umgebaut, andere Inhalte reingepackt und heute sind wir bei weitem was ganz anderes, wie ich mal gestartet bin. Wir sind eben Sales-Experten, die Interimsmanagement machen, Beratung machen, Positionierung im Bereich Verkaufsprodukte, Dienstleistungen oder Companies machen für das Thema Sales oder immer mit der Sales-Brille und ich mache eben noch Vorträge oder Schreibbücher. Ja.
Diese Positionierung oder auch, sag ich mal, wenn man dich sieht, wenn man dich kennenlernt und trifft, dann denkt man, mein Gott, das ist, was kann diesen Menschen erschüttern, ne? Irgendwie Fels in der Brandung, wirklich absolut harter Typ. Wenn du von deiner Jugend erzählt hast vorher, dann war das ja nicht zwangsläufig so, ne?
Das war schon hart, weil ich so ein bisschen der Außenseiter war, ne? Also ich war jetzt nicht so der, mit dem alle die Zeit verbringen wollten, aber wenn du jetzt mal hart siehst, also zwei Dinge vielleicht, ja, das wird mir auch vor, ich bin jetzt nicht so der Dauerlächler, obwohl ich ein glückliches Leben habe, ja. Und natürlich diese harte Kante, ich habe ein vorstehendes Kind, ne? Du kennst mein Gesicht, ja, dann können mich googeln. Ja, da ist natürlich körperlich ein Brocken da. Ja, aber guck dir Dwayne Johnson an, ich glaube, der hat auch ein riesengutes Herz. Jetzt will ich mich mit dem nicht vergleichen, aber ich will nur sagen, der Kerl ist ja nochmal ein richtiger Kerl. Aber komm nochmal drauf zurück, jetzt such dich eine Positionierung. Es gab den Love Seller mit Hans-Uwe Köhler, es gab Edgar Geffroy Kleinting, es gab Lothar Seibert, Jörg Lörs, das waren so die Großen, an denen ich mich damals natürlich orientierte, wie ich noch ein kleiner war. Und so war die Idee mit meinem, damals, ich habe ja viel mit Thomas Lündonk gearbeitet, den der eine oder andere von den Lündonk-Studien kennt, der heute noch Coach ist, seine Company an seinen Sohn und seinen Schwiegersohn abgegeben hat. Mit dem habe ich dieses neue Herzing entwickelt. Und die Idee des neuen Herzing war es eben, es ist ein abschlussorientiertes Verkauf, weil am Ende geht es immer um Abschluss. Ja, um ein abschlussorientiertes Verkauf mit gleichzeitig einer langfristigen Kundenbindung. So, war mein erstes Buch, Bestseller geworden, also alles super. Oh, ja, nur natürlich bin ich damit so ein bisschen, wie Menschen halt sind, wir Menschen denken in Schubladen, einfach in die Ecke gestellt worden. Wie du sagst, ich habe mich natürlich auch entwickelt. Ich habe natürlich auch mit mir gehadert. Warum bin ich manchmal so hart? Und auch so harte Kante will ich gar nicht sagen. Ich bin klar und wahr. Und du kannst von mir alles haben, nur verarsch mich nicht. Ja. Ich sage mal bei Verkäufern. Verkäufer haben eine Eigenschaft oder Verkäuferin. Der beste und der schlechteste Verkäufer haben eine Sache gemeinsam, unabhängig voneinander. Sie finden immer die Lücke im Provisionssystem. Ja. So. Und mir geht's einfach nur darum, sei ehrlich zu mir. So klar und wahr. Ich kann halt nicht so Bullshit-Geschichten, ne, oder so verarsche. Ja, das mag ich nicht.
Ja. Ich glaube, was viele Leute auch einfach wahrnehmen, und also so geht es mir auch, das ist so dieses Härte gleich so ein bisschen unerschütterlich. Ne? Einfach so das Gefühl zu haben, den Menschen kann nichts erschüttern. Der steht so mega fest mit beiden Beinen im Leben, der ist bei sich, der hat eine klare Meinung, der ist nicht unfreundlich, aber der ist einfach ehrlich, ja. Das sind irgendwie so Eigenschaften, die ich ganz, ganz spannend finde. Vor allem in der Entwicklung, die du genommen hast, meinst du, dieser Verkauf oder dein Schritt in den Verkauf zu gehen, hat dazu beigetragen?
Naja, wo kam der Schritt Verkaufen her? Na, ich glaube, es hat schon in der Jugend angefangen, weil ich mich halt durchgebissen habe. Ne? So, ich denke mal, was für mich wichtig war das Jahr Amerika. Ich sage ja immer allen Menschen, die Kinder haben, ja, deine Kinder müssen ein Jahr zwangsadoptiert werden, wenn sie nicht wollen. So aus Spaß. Also das Jahr Amerika. Ich bin ja dann nach Hessen gegangen, nach Neuansbach-Usingen und habe in Neuansbach gelebt. Und ich hatte eine Referendarin, die ist jetzt auch in Rente schon, witzigerweise, die Iris Webel, die war bei meinem 50. Geburtstag. Der habe ich viel zu verdanken. Die sagte, Mensch, Martin, dein Englisch ist so miserabel, geh mal ein Jahr nach Amerika. So, gesagt, getan, IST, Sprache, weiß nicht, kürze Geschichte ab. Ich war ein Jahr in Amerika, es war auch nicht einfach, weil ich war in keiner guten Familie. Die waren kurz vor der Trennung. Schule war auch nicht so einfach, weil es eine Mittelklasse-Schule war. Ja, viel Drogen da, also jetzt nicht, dass ich welche genommen hätte. Im Sinne deswegen, aber da war halt natürlich, wo Drogen sind, ist auch immer viel Gewalt. Ich habe dort jeden Tag 2 Stunden Sport gehabt. Ich habe gerade meinen Lehrer wiedergefunden, den ich in der Schule hatte, den Kenny Holmes, total witzig, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, der sich viel um mich gekümmert hat. Der vielleicht hast du bei Facebook gesehen, der kommt jetzt vielleicht zu Weihnachten, wenn das mit dem ganzen Kram hier nicht so schwierig wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Da habe ich aber 2 Sachen gelernt. Eben alle amerikanischen Kinder haben nach der Schule gearbeitet. Alle, ohne Ausnahme. Roy Rogers, Burger King, Tellerwäscher. Ich habe Rasen gemäht, im Winter Schnee geschaufelt, da ja auch mein Vortrag erst schaufeln, dann scheffeln, was ich zum Gesetz der Reziprozität eingesetzt habe. Mhm. Und da war für mich nochmal gleich, hatte meine ersten 1000 Dollar verdient. So bescheuert das klingt, ich stehe da ja auch zu, sagt ja keiner ehrlicherweise oft. Ich wollte immer Millionär werden, hat Mama ja schon gesagt, hätte ich mit 6 erzählt, das wusste ich natürlich damals noch nicht, dass ich das mit 6 erzählt hatte. Aber sie hat mir es irgendwann mal erzählt und immer wieder dann mal erzählt. War sie natürlich auch stolz sind auf meinen Weg. Und das war dann auch so. Mein Treiber war im Sales schon das Geld verdienen am Anfang. Ja. Und wenn man mal sieht, ich bin in die Lehre gegangen, ich habe in einem großen Außenhandelsbetrieb gelernt, Außenhandelskaufmann habe ich gelernt, in einem Elektro-Groß- und Einzelhandel. So. Mhm. Und da hatte ich halt den großen Vorteil, ja, dass ich auf der einen Seite an der Theke Handwerker hatte, die ein bisschen lockerer mit der Stimme unterwegs sind, aber auch die reichen Damen und Herren aus dem Harpwald, heißt der Wohnviertel in Bad Homburg, die eine Miele-Waschmaschine kauften oder eine Tiffany-Lampe. Und ich merkte, und das war so mit 18 in mir drin, 17, 18, wie ich wiederkam, meine Lehre machte, wow, ich kann ganz gut mit beiden Gruppierungen oder mit einer großen Schicht von Menschen. Und hatte dann so mein erstes Verkaufstalent, wenn man von Talent sprechen mag, oder mein erstes Verkaufsgeschick gelernt. Und dann war mir klar, okay, ich will einen Außendienst. Und dann habe ich viele Bewerbungen geschrieben und kriege immer zurück, danke, werden Sie mal erwachsen. Also es stand da so nicht drin, aber ich wäre zu jung für den Außendienst. Ja. Habe mich dann den Artverwandten, Zulieferanten, natürlich wie in der Elektrobranche, ne, Rittal und wie sie alle hießen, Schalter, Materialhersteller beworben und so. Und dann gab es diese kleine Anzeige in der Frankfurter Rundschau, Juniorverkäufer Büromaschinen. So, und dann bin ich dahin und dieser Manfred Best, der mich auch sehr geprägt hat, mein erster Chef im Verkaufen. Es gab zwei Geschäftsführer, den anderen und ihn. Er war mein Favorit, weil er ehrlicher war wie der andere. Aus meiner Sicht damals. Und der hat sich 3 Stunden mit mir unterhalten. Der wollte meine Zeugnisse sich sehen. Der wollte wissen, wie mein Familienumfeld ist. Der wollte wissen, was ich für Ziele im Leben habe. Der hatte Gehaltsabrechnung dabei. Das hat mich damals sehr fasziniert. Da waren die Namen durchgestrichen. Der Schlechteste hat 79.000 Mark verdient. Der Beste 245.000 Mark. Und dazwischen lag einer mit 150. Wow. Und dann dachte ich, boah, ich habe gut verhandelt nach der Lehre, 3.100 Mark. Selbst wenn ich hier der Schlechteste bin, aber in den Außendienst komme, geil mache ich. Das zweite Gute, was er macht, er sagte, oben sind gerade Verkäufer da, Etage höher, gehen Sie mal hoch, fragen die mal, wie es denn hier so ist. Gesagt, getan, mega. Und dann habe ich da angefangen und war auch da eben relativ schnell sehr erfolgreich. Bin 4 Wochen auf Verkaufsdreh gegangen mit 29 Damen und Herren und nach 2 Jahren waren noch 3 in der Branche über.
Wahnsinn.
Und das hat mich schon geprägt. Ja. Also das will ich sagen, das hat mich geprägt und das hat mir Spaß gemacht. Und ich gebe es auch zu, nochmal, ich fand auch irgendwie Geld verdienen mega.
Ja, ja, definitiv. Glaubst du, dass diese Ehrlichkeit, die du einfach mitbringst und direkt halt ein Erfolgsfaktor war? Einfach dieses nicht rummachen, direkt auf den Punkt kommen und dann auch schneller ein Nein bekommen, ne? Und nicht rumschwafeln, sag ich mal, sondern bumm, ist so.
Nee, das habe ich hart gelernt. Also ich glaube, ich habe das auch in meinem letzten Buch im Verkaufen ja geschrieben, auch bei Resilienz, ne? Also bei Aushalten von Ablehnung, gibt es eine Kurve im Leben. Also du bist sehr jung, so wie ich, du fängst was an, dann nimmst du die Ablehnung extremst persönlich, die tut dir extrem weh. Dann kommt der Erfolg, du hast gelernt, das gehört dazu, dann kennst du deine Quote, dann ist die Resilienz nicht mehr so groß und dann musst du aufpassen, wenn du ein gewisses Alter wieder überschritten hast und schon einiges in deinem Leben erreicht hast, dass du nicht sagst, weißt du was, leck mir doch die Füße, ja, du kannst mich mal, ich habe ja schon genug erreicht. So, da musst du wieder aufpassen, dann geht die Resilienzkurve wieder nach unten, du bist resilienter. So, ich habe gerade letzte Woche, wir haben letzte Woche über 1 Million an Trainingsbudget oder Angebote verloren. Warum? Zu teuer? Jetzt haben wir zum Beispiel das Feedback bekommen, fand ich sehr interessant. Das passiert mir auch noch von einem großen Haus. Sie hatten das Gefühl, wir waren uns im Auftrag zu sicher. Fand ich auch ganz spannend. Haben wir nicht gemerkt. Also wir waren zu dritt hier auch in einer Zoom-Konferenz oder Teams war es. Konnte ich nicht nachvollziehen. Ja, sondern wir haben nur geäußert, dass wir Spaß an dem Auftrag hätten. Ja, und glauben, dass wir das auch können, weil es eben Themen war, die wir gut können. Preisgespräche und Telefone. Telefonieren, akquirieren. So. Das ärgert mich heute noch. Ich werde nicht gern zweiter Sieger. Ja. So, und wir verlieren hier, wenn wir Umsatz verlieren, aus drei Gründen. Honorar, sehr häufig, oder den Preis, zweite Sache, die wir verloren haben. Bei Bestandskunden haben wir angeboten, Analyse für 250.000 Euro für 12 Gesellschaften mit unterschiedlichen Paketen drin. Und wir haben es verloren an jemanden mit 150. Da sagt der Vorstand zu mir, Martin, ich habe den nicht mehr angerufen, weil bei 100 muss ich bei dir nicht anrufen. Erstens würde ich den nicht um 100 drücken wollen. Zweitens wüsste ich, dass das nicht geht. Und drittens, du guck dir die Zeiten an, die sind gerade hart, da sind 100 viel Geld. Verstehe ich. Aber ich würde trotzdem die 100 nicht runtergehen, weil ich ja weiß, was wir wert sind.
Ja.
So, und das heißt, was lernen wir gerade? Wir müssen noch fleißiger sein, noch mehr Angebote legen, um dann am Ende wieder das zu haben, was wir brauchen, um sauber hier zu überleben oder auch Geld zu verdienen in dieser besonderen Zeit, die wir haben. Nur ich habe jetzt keine Panik, dafür mache ich das zu lange, zu sagen, jetzt reduziere ich hier alles nur, weil draußen eine besondere Zeit ist.
Ja.
Weil ich glaube, dass auch viele das gerade ausnutzen.
Ja.
Ich kenne viele Einkäufer, die gerade geschult werden, sagen, ja, aber gerade hier ein Bewerber sitzen für eine Consulting-Company, der ist im Maschinenbau, der sagte mir, das merkst du total. Der Kunde sagt ja, ihr Lager ist ja voll.
Wahnsinn.
Sie verkaufen ja gerade nicht viel. Wollen Sie es im Lager lassen oder mir verkaufen? Und das war schon immer ein Thema von mir. Dokumentierte Abhängigkeit vom Auftrag macht immer erpressbar. Also stell dich breit auf. Fertig.
Das hast du ja ganz persönlich als Mensch, als Unternehmer, als Selbstständiger, wie du ja mal angefangen hast, auch getan. Und das ist, muss man sagen, in der Branche nicht vielen gelungen, auch vor allem nicht in dem Umfang gelungen, wie es dir gelungen ist. Wann hast denn du für dich oder gab es diesen Moment, dass du gemerkt hast, ich, Martin Limbeck, zwar toller Vertrainer, kann gut Umsatz machen, aber das kann nicht die Zukunft sein von meinem Unternehmen. Ich muss mich da breiter aufstellen, unternehmerischer aufstellen. War das ein Prozess? Gab es da einen bestimmten Moment, wo du das gemerkt hast? Oder was war der erste Schritt dahin?
Also, völlig richtig, was du sagst. Es war ein Prozess. Ich hatte viele Zweifel auch, ja. Wollen wir ja gar nicht drüber reden. Also, ich habe lange Angst gehabt, auch Existenzängste gehabt. Schau mal. Wenn du irgendwie dann, ich habe viel Geld verdient schon, ich habe im zweiten Jahr meiner Kopiererkarriere sechsstellig verdient, im vierten oder fünften Jahr nicht mehr mit einer Eins davor, ich habe mit einer Drei aufgehört im mittleren Bereich, mit 28, wenn du natürlich auch gewohnt bist, dieses Einkommen zu haben, wenn du gewohnt bist, einen vollen Kalender zu haben, ich habe ja auch Krisen mitgemacht, Finanzmarktkrise und andere Geschichten. Da hast du oft schlaflose Nächte ausgehabt. Dann waren die ersten Trainer da. Dann hast du festgestellt, es gibt tolle Trainer, aber es gibt auch viele tolle Trainer, die nicht verkaufen können. Das hört sich immer hart an, wenn ich das sage. Und ich meine das ist auch nicht böse, aber es ist meine Erfahrung jetzt aus 30 Jahren im Trainermarkt oder knapp 30 Jahren im Trainermarkt. Ich habe tolle Trainer kennengelernt. Also die stellst du vorne vor eine Mannschaft. Nochmal, Johannes, die performen perfectly. Aber sag denen mal, sich zu Hause an den Schreibtisch setzen, einen Telefonhörer in die Hand nehmen und einen Job akquirieren. Vergiss es. Professor Knobloch, den du sicherlich auch kennst, der sagte, der Georg sagte mal zu mir, der Jörg, die Amerikaner nennen wir George, der sagte mal zu mir, Martin, normalerweise müsstest du 70% vom Honorar bei dir behalten, weil meine Quote ist 3 zu 1 Tag, 3 Tage Akquise für 1 Tag Training oder Beratung. Ja, und das ist auch so. Ich habe auch viele gute Trainer im Team gehabt über die Jahre. Oder noch habe ich sie, die sehr gut Trainings machen, aber sind auch happy, dass der Martin Limbeck große Aufträge holt. Oder meine Mannschaft, ich habe ja auch 6 Leute im Sales, und wir das dann an die Trainer verteilen. Und ich glaube, das ist sogar ein ganz großer Punkt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt meiner Karriere. Ich sage das auch völlig selbst realistisch. Ich glaube, keiner kann im Seminar mittlerweile oder viel kriege ich das als Feedback, wow, was sie alles drauf haben, wie vielseitig sind. Ich kann wechseln, weil ich halt viel mache. Ich mache ja 6 Wochen Weiterbildung für mich jedes Jahr selber. Und habe ja auch viel ausprobiert. Ne? Ich bin NLP-Master-Trainer das zweite Mal. Ich habe natürlich auch mit mir mich beschäftigt, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe mit Heilern gearbeitet. Ich habe spirituelle Dinge gemacht. Ich bin ja bei den Sword-Leadern der spirituellen Gemeinschaft von Jack Canfield in Europa. Marie Diamond, Autorin von The Secret, aus wissen ganz wenige gewesen, um da zu lernen. Ich glaube, ich war für die ein Segen, dass ich denen Business beibringen durfte, weil viele Heiler erlauben sich kein Geld zu verdienen. Und ich durfte von denen lernen, eben das, was du sagst, in mir zu ruhen und Sicherheit zu haben. Heute, mit 54, sage ich dir, ja, wir leben ja in besonderen Zeiten und ich bin ganz weit weg von Verschwörungstheorien. Das geht mir eher ein bisschen so auf den Zeiger. dass ja Menschen jetzt anfangen hier, oh, das hat der böse Bill oder irgendwer gemacht hier und da gibt's höhere Mächte. Und ich stelle mir so vor, Putin, den Donald Duck, Nordkoreaner, unsere Angie und viele andere in seinem Zoom-Call, die alle ihre Kacheln freigeschaltet und sagen, komm, wie lange spielen wir denn hier noch die Pandemie? kommt dir ja so ein bisschen danach vor, als wenn, ne, so irgendwie, wann zieht einer Stecker, sagt, alles ist wieder normal. Ich glaube, für mich ist es auch kein New Normal, denn es ist kein neues Normal, denn es ist besonders. Ja. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht ein New Normal. Für mich jetzt persönlich subjektiv. Ja. So. Und was ich sagen will, ist, heute sage ich aber, wenn alles weg wäre, ja, dann bräuchte ich ein Telefon, eine Liste oder ich hätte ja dieselben Bedingungen wie alle anderen auch. Dann würde ich halt von Door to Door gehen und irgendwas verkaufen. Und wenn ich hier ich habe eigene Eier, meine 5 Hühner nochmal aufrüsten würde auf 50, dann würde ich halt eine Eierfarm aufmachen. Platz habe ich für ein paar Fische fangen und auf dem Markt Fisch verkaufen. Ja, ich habe genug Gin jetzt im Keller, dann deal ich mit Gin. Also, weißt du, das ist aber noch nicht lange so. Das will ich sagen. Also ich will sagen, ich werde 54 und das war ein Prozess und diese Sicherheit, die habe ich nicht mein ganzes Leben gehabt. Und trotz alledem kommt zwischendrin auch nochmal diese Angst, also um es auch klar zu sagen, nehmen wir mal dieses Jahr jetzt. Im März rief der erste Kunde an und sagt, also wir haben entschieden hier beim Strategie-Meeting gerade mit einem Geschäftsführer keine Präsenzseminare mehr. Dazu ja kommt einer. Und auf einmal macht es bam, 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 bam. Kriegst du alles abgesagt. Wahnsinn. Und dann hatte ich auch so 14 Tage, habe ich mal so gespürt. Ich hatte richtig Angst. Was heißt das jetzt für mein Business? Bucht mich keiner mehr, bucht meine Trainer keiner mehr. Viele Kunden haben auf Online natürlich umgeswitcht, da hatten wir aber schon auch eine große Kompetenz. Also wir machen nicht erst seit gestern Live-Sessions, wir machen schon Blended seit 5 Jahren. Das war auch sicherlich einer unserer Marktfortschritte, der jetzt auch weg ist. Ne? Das war einer unserer USPs, dass wir Blended können jetzt auch alle, weil sie es gelernt haben oder lernen mussten, um zu überleben. Ja, da kam die Phase, wo alle alles umsonst angeboten haben, haben wir nicht gemacht, werden wir auch in Zukunft nicht tun. Ja, und ein bisschen im Namensnamen. Ich habe sogar mit einer großen Bank gesprochen, da sagte die, ja, wir haben hier einen Trainer, wenn der was für uns machen wollen, der macht das gerade umsonst. Da sage ich, wie man, ja, das ist so seine Morgengabe, um irgendwann mal bei uns reinzukommen. Sag ich, ja, wenn Sie wieder Geld haben und Geld investieren wollen, lassen Sie uns sprechen. Und da hatte ich auch so 10 Tage. Und dann erinnerte ich mich an einen Spruch von Professor Warschawski, bei dem ich auch war, ein sehr toller Persönlichkeitsentwickler. Der hatte ein Seminar Überwinden eigener Grenzen. Und der hatte einen Satz, den ich mitgenommen habe. Es ist, wie es ist, was will ich als nächstes? So, und dann habe ich schnell umgestellt, es ist, wie es ist, was will ich als nächstes? Da habe ich festgestellt, fast alle Versicherungsgesellschaften, Makler, Pools haben auf Beratungssoftware umgestellt. Und ich rede jetzt nicht von Teams oder GoToMeeting oder Zoom. Ich rede von Flexperto, PurpleView oder wir nutzen Pest Advice sehr intensiv. So, und dann sage ich, naja, wenn die jetzt alle Beratungssoftware haben, müssen die ja mal lernen, wie sitze ich denn vor der Kamera, Licht, Hintergrund. Und dann habe ich dazu entwickelt den sogenannten Certified Remote Seller und mache dort mit Seminare und habe also viele Versicherungsverkäufer geschult. Und wir haben seit gestern, kann auf Holz klopfen, seit gestern sind wir zertifiziert mit der Deutschen Verkäuferschule, die mir auch gehört, die mein Sohn führt. Und werden ab sofort anbieten einen Zertifizierungslehrgang zum Digitalberater.
Stark.
So, und das ist das, was wir tun. Und ich gucke halt immer, dass wir was machen, was uns nach vorne bringt. Und dann habe ich ein Startup zum 1.9. gegründet. Seit 1.9. gibt es die anabico.com. Das ist eine Sales-Plattform, wo du ja einen Außendienst bei uns kaufen kannst, leihen kannst, mieten kannst oder wir für dich vermitteln, analog wie digital. Entstanden durch ein Projekt, was wir für einen großen Energieversorger gemacht haben. Es hat sich rumgesprochen, wie wir in 10 Monaten 220 Leute rekrutiert haben, aufgebaut haben, eingearbeitet haben in Interim und Training und Beratung. So, und das hat sich rumgesprochen, dass dann ein Energieversorger zugekommen ist und gesagt hat, könnt ihr das auch für uns bauen, klar. Und im laufenden Consulting-Prozess kam raus, die dürfen aber selber keine Leute einstellen. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir das für sie tun könnten. Dann haben wir einen Moment überlegt. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir. Und so haben wir jetzt 32 Leute, die für 2 Energieversorger gerade Strom und Gas vermitteln. Und ich kann mit Stolz sagen, wir werden heute die Tausender-Marke knacken im 2. Monat. Also jetzt haben wir dann 2.400 Verträge in 2 Monaten, in 8 Wochen mit einem Start-up geschrieben.
Wie sieht denn die Zukunft für dich und dein Unternehmen aus? Wir haben das Thema bei Personenmarken generell, dass Unternehmen natürlich immer sehr stark abhängig sind von Menschen, die sie dann so stark prägen. So hast du auch angefangen. Wie sieht da deine deine Zukunft aus? Wie sieht da dein Plan aus? Deine Gruppe, 50 Leute hast du gesagt, auch unabhängig einfach von dir und als persönliche Brand Martin Limbeck aufzustellen.
Du, kann ich dir sagen, da haben wir den ersten Schritt auch gemacht. Wir haben jetzt nochmal eine komplette Umbau unserer Marke ja gemacht und sind von Martin Limbeck Trainingsteam GmbH und Koga in die Limbeck Group gegangen. Mhm. Ja, um den Martin eben rauszunehmen. Mein Sohn ist mit drin, meine Frau ist ja mit drin. Wir haben ja auch ein paar Geschäftszweige. Wir haben die Firma Sales Ranger gegründet. Sales Ranger ist eine reine Headhunting Company für Sales und Sales Leadership. Wenn also jemand Leute sucht, machen wir das für ihn, weil du kriegst gut Leute nur mit, aus meiner Sicht, Active Resourcing, wie es heute so schön heißt, ja, aktive Ansprache. Mhm. Wir haben eben die Anabiku, die Sales Plattform. Da ist unser Ziel, auf 400 bis 500 Leute zu kommen. Qualitätsführer zu werden. Wow. Ja, wir werden den Hauptwettbewerber in Deutschland, der ist in einem großen Medienhaus mit 2.500, 3.000 Leuten, den hole ich mit 54 Jahren nicht mehr ein, ist auch nicht mehr mein Ziel, da muss man auch mal realistisch sein, muss auch realistische Ziele im Leben. Aber wir wollen Qualitätsführer werden, wollen dieses Unternehmen erfolgreich machen und ich will die Limbeck Group halt auch weiterentwickeln, eben gute Lernformate, Unternehmen helfen, in ihre Kraft zu kommen. Wenn du siehst, wie viele schlechte Verkäufer es nach wie vor draußen gibt, wie schlecht trainiert wird, das wollen wir nach vorne treiben. Das ist unser Antrieb auch jeden Tag. Und da freue ich mich drüber, dass wir das dürfen, weil ich glaube, Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen, das ist das, was mich sehr, sehr stark auch mit antreibt, weil ich glaube, in uns allen, auch in dir und mir, steckt noch viel mehr drin, wie wir können. Und der Satz ist, ich habe das erstmal von meinem Mentor, auch Thomas gehört, den ich schon mal erwähnt hatte, manche arbeiten, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Und ich sage immer, Arbeit kann auch Leben sein. Das von ihm, den fand ich ganz gut. Ja. Und ich kann dieses nicht trennen. Arbeit, Freizeit. Was ist Arbeit, was ist Freizeit? Weißt du? So, also, ich sitze am Samstag mal 2 Stunden hier im Büro, mach was oder 3 mit meiner Frau, oft auch sonntags morgens, da ist keiner hier, sind wir in Ruhe, gehen das durch. Ich werde jetzt 54 und bin kurz davor, nochmal ein Gewerbeobjekt gerade zu kaufen und die Firma, die neue, da rein zu tun. 40 Kilometer von unserem Sitz entfernt, dann bleibt hier praktisch die Konzernzentrale in Anführungsstrichen, also Konzern, ne, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dort geht dann unser Telesales hin und die Anabiko. Proud, Strong and Noble bleibt hier. Ich bringe ja gerade noch eine neue Company raus. Auch das war aus einer Laune entstanden. Ich trinke gerne Gin, wer mich kennt. So, und jetzt habe ich aber eine geile Story auch. Also mein Gin wird in der im Silberdestillat destilliert. Es gibt nur 2 Brennereien in Deutschland. Dann wird er im Silberbecher getrunken oder im Edelstahlbecher. Dadurch schmeckt er ganz anders, Eis ohne Henkel. Nur deutsche Ingredients. Wir haben dort ein eigenes Wacholderfeld. Ich habe einen guten Namen, wie ich finde, mit Proud, Strong and Noble. Ich finde es so cool, wenn er an der Bar sitzt und sagt, Proud, Strong and Noble. Letztens sagte mir ein Händler, aber sagen Sie das mal betrunken. Nee, ist eher so der Gin eben für den Macher. 44 Umdrehungen, 44 Euro, 0,5. Und wir machen gerade eine Limited Edition von Silberbechern. Die werden nummeriert von 1 bis 44. Da ist auch das Logo eingraviert und du kriegst deinen Namen eingraviert. Davon gibt es jedes Jahr jetzt einen Becher für 444 Euro. So. Und da im Laufe des Prozesses suche ich jetzt gerade einen Junior-Verkäufer, der Lust hat, durch Deutschland zu tingeln.
Also, wer das hört, das ist absolut die Chance. Direkt melden, schreibt mir eine E-Mail oder direkt an Martin.
Und natürlich sagen jetzt auch eine falsche Zeit. Gastronomie ist zu, ja, aber es kommt ja wieder. Aber ich kann doch jetzt schön alles vorbereiten. Also von daher alles gut.
Stark. Also das finde ich faszinierend und jetzt wirklich auch bemerkenswert, den Schritt, ne, der mehrere Stufen oder mehrere Elemente hat. Das heißt, du einmal das Rebranding, also weg mit Martin, sage ich mal, hin zur Limbeck Group, ja, um das von dir als Person nicht mehr so zuzuschneiden, dann breiter aufzustellen mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen und Firmen und dann aber, das finde ich auch schön, wirklich herzugehen mit Broad, Strong and Noble, deiner Gin-Marke, ja, auch so Passion-Projekte mit reinzunehmen. Ne? Also wo du einfach sagst, so jetzt, das ist so ein Passion-Ding. Geld verdienen geht auch auf eine andere Art und Weise gut, damit sicher auch, aber das willst du irgendwie so machen, hat man das Gefühl einfach auch.
Naja, aber weißt du, nochmal, am Ende soll da auch schon auch ein bezahlter Urlaub rauskommen. Ich habe jetzt mal von anderen kleineren Marken gehört, wie viel die so machen. Da habe ich mal ausgeredet, oh, was ich für eine Marge habe, denke ich, oh, Da kannst du auch, da kannst du, ey, auch cool. So, und dann habe ich ja noch eine Firma, die www.mike.online, jetzt hier nicht in Firmen Werbung machen, aber da beschäftigen wir uns eben mit KI, nämlich mit Telefonieren, weil Telefonieren immer noch ein Engpass ist, wo wir eben beim Telefonieren in Echtzeit erkennen können, in welcher Stimmung der Johannes ist. Und jetzt weiß ich als Verkäufer, wenn er in schlechter Stimmung ist, muss ich jetzt nicht ein Produkt verkaufen oder inbound. Ich sehe, der Kunde reklamiert. Über die Spracherkennung, sprich über die Stimme, Stimmlage, Stimmung, kann ich sehen, ist der sauer, ist der offen. Ja, und das ist halt mega.
Martin, hast du eine bestimmte Philosophie, ein bestimmtes Modell, nachdem du so dein Leben gestaltest? Folgst du dann einer bestimmten Richtung? Du hast erwähnt, dass du spirituell auch Erfahrungen gemacht hast. Gibt's da was?
Ich bin konservativ spirituell. Ich glaube extrem an Law of Attraction. Ja, nur die meist verwechselt bei Law of Attraction, ich mache jetzt den Schneidersitz, ich mache Bomben und sage, ich werde Millionär und das kommt dann. Nee, ja. Aber ich stelle mir eben vor, ich mache die Marke Proud, Stronger, Noble jetzt erfolgreich und weiß, ich muss was dafür tun, also handeln, ja. Agieren. So, und ich habe ja das Lindbeck High Performance Prinzip entwickelt, einen Kalender. Ich glaube, wir brauchen wieder Planung, wir brauchen wieder Fokus, weil wir so abgelenkt sind durch Social Media, durch alles Mögliche. Ja. Und ich fange immer mit dem Morgenritual an, heißt immer 60 Sekunden Bettkantenübung. Wenn mein Job heute so wird wie die letzten 3 Monate, habe ich dann nochmal Bock, 3 Monate zu verlängern. Beantworte ich die Frage dreimal hintereinander mit Nein, habe ich Handlungsbedarf, da muss ich gucken, was ich verändern muss. Und dasselbe mache ich mit meiner Ehe. Wenn meine Ehe mit Andrea heute so wird wie gestern, habe ich dann nochmal Bock, 3 Tage zu verlängern. Das ist immer so ein kleiner Lacher, aber dann weiß ich, wir müssen reden, wir müssen was verändern. Ja. Und, ne, und ich sage dann immer so, Spaß, die Hunde bleiben. Und wenn ihr dabei ist. Und dann mache ich ja jeden Tag, ich praktiziere ja Wim Hof. Ich mache seine Atemübung jeden Tag. Ich gehe kalt duschen oder in meinen See. Ich mache nach Möglichkeit, im Moment habe ich leider eine Sehnscheidenentzündung. Ich mache normalerweise jeden Tag Sport. Und wenn es nur 10, 15 Minuten Gymnastik ist, danach setze ich mich hin. Also, und beim Sport immer was lernen. Ne? Blinkist ist meine Lieblings-App oder YouTube, Creator oder jede Menge andere gute Sachen. Es gibt ja genug gute Sachen auch im Internet. Und dann setze ich mich hin, mache meine Tagesplanung, mein Morgenritual, ne? Bringe mich in Stimmung, welche Person möchte ich heute sein, ja, was möchte ich heute lesen, was sind die 3 Top-To-Dos. Und abends dasselbe dann nochmal, was habe ich heute erreicht, was habe ich für meine Gesundheit getan. Ich versuche jeden Tag 4 Liter Wasser zu trinken. Gutes Stichwort ist, ich habe heute noch keins getrunken hier, wir sind ja noch ganz früh unterwegs. Also jeden Tag Wasser zu trinken, 4 Liter. Und dann das Wichtigste, wir wissen heute aus der Glücksforschung heraus, das wichtigste Wort, um ein Glücksgefühl zu bekommen, ist das Wort Dankbarkeit. Gibt es jede Menge Untersuchungen für. Und dann schreibe ich mir jeden Tag auf die 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Und der Mann heißt Sean Anshaw, Harvard-Professor, hat festgestellt, wenn wir es schaffen, im gegenwärtigen Zustand positiver zu sein, sind wir 37% produktiver, Verkäufer verkaufen zu, 39% produktiver, Verkäufer verkaufen zu 37% besser und Chirurgen operieren zu 19% besser. Und daran glaube ich auch, denn du bist für deine eigene Stimmung verantwortlich. Und nochmal, ich bin weit weg von der Politik. Nur, wenn wir da eben drüber gesprochen haben, machen mich halt manche Sachen schon auch nachdenklich und ärgerlich. Und ich glaube halt einfach, ich habe mal im Club 55, dieser Expertengemeinschaft, wo ich Vizepräsident bin und du ja auch Mitglied jetzt geworden bist und aufgenommen worden bist, Professor Fischer da gehabt und der sagte, wissen Sie, ich bin oft gefragt, vor die Politik zu gehen, aber was soll ich mich mit Lehrern und Beamten auseinandersetzen als Unternehmer? Das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, das Gehen fehlt eben da so ein bisschen in der Politik und manche Entscheidungen sind dann nicht nachvollziehbar und ich bin trotzdem froh, und das ist mir nochmal wichtig auch zu sagen, in diesem Staat, in diesem Land leben zu dürfen. Ich glaube, auch unsere Angie hat dieses Pandemie sehr schön gemanagt. Da wüsste ich keine andere, von der ich das hätte gerne managen lassen können, unabhängig davon, dass sie eben auch bei der Digitalisierung ein bisschen versäumt hat in ihrer Amtszeit. Ja. Aber auch das wird jetzt schneller dadurch passieren, ja gerade. Also wir haben viele Aufgaben als Gesellschaft. Und da bin ich eben froh, als so ein Sandkorn oder Miesandkorn eben auch einen Fußabdruck vielleicht zu hinterlassen und ein Stück weit auch durch mein Kinderengagement, was ich ja sehr stark betreibe, wie die, die mich kennen, wissen, mit Kinderlachen, wo ich Botschafter bin, neben vielen tollen anderen Botschaftern, wobei es sind gar nicht so viele, weil die immer genau gucken, wen sie dazu holen, eben schaffe, Kinder zu unterstützen. Wenn du mal siehst, wir haben in Deutschland, jedes 7. Kind hat kein eigenes Bett.
Wahnsinn.
Und das ist ja kaum vorstellbar.
Ja. So. Das ist der Wahnsinn. Martin, wir kommen leider schon langsam zum Ende, zu dem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Gespräch. Ich habe noch zwei Fragen. Zum einen, und das ist immer einen Autor von mehreren Bestsellern zu fragen, natürlich immer ein bisschen schwierig. Welches Buch hat dich denn am allermeisten beeinflusst, wenn du eines rauspicken müsstest?
Naja, wenn ich eines rauspicken würde, sind natürlich mehrere, aber sicherlich mein allererstes war Denke nach und werde reich von Napoleon Hill und später dann ein Buch, was mich als Mann und als Familienvater, als Ehemann extrem nach vorne gebracht hat, ist Stephen Biddulph, Männer auf der Suche, 7 Schritte aus der Befreiung, als das einzigste Buch ist, wo sich ein Mann mal mit den Herausforderungen des Mannes in der industriellen Gesellschaft beschäftigt, weil die meiste Todesursache auch heute noch in der industriellen Gesellschaft zwischen 18 und 35 ist. Hast du eine Idee?
Was ist die? Herzinfarkt? Weiß ich nicht.
Selbstmord.
Was?
Weltweit. Ja, zwischen 18 und 35 in der industriellen Gesellschaft ist die Haupttodesursache Selbstmord. So, und von daher ist das für mich eben spannend gewesen, weil da viel drinsteht und viele Sachen, die auch in diesem Buch drinstehen, habe ich umgesetzt, gelernt. So Sachen, über die auch heute in der Gesellschaft davor nicht so richtig geredet wird oder auch in der Familie oft ja noch nicht geredet wird. Sexualität, und er beschreibt das sehr schön, einer der 7 Themen ist, der Mann lernt Sexualität nur mechanisch, nicht vom Gefühl. Und da schreibe ich blind. Sexualität vom Gefühl her lernst du erst, wenn du eine tolle Frau kennenlernst, die dir erklärt, wie sie funktioniert. Papa gibt dir ja nicht so eine Gebrauchsanweisung, sagt, pass auf, ne, so funktioniert eine Frau. Oder kannst du ja nicht im Internet auch heute nicht googeln, Gebrauchsanweisung Frau. Also kannst du viel Schwachsinn googeln, aber du lernst es ja nur im Zusammenspiel und Feedback. Und das war zum Beispiel eine schöne Sache. Oder das hören auch nicht immer alle gerne, aber es ist in meinem Leben auch so eingetroffen. Er beschreibt eben, dass ein Junge bei geschiedenen Eltern ab der Pubertät zum Vater gehört, weil der Vater ihm oft ganz andere Grenzen setzt, wie Mütter das tun. Hören Mütter natürlich nicht gerne. Und weil der Einfluss der weiblichen Gabe ja leider auch immer noch da ist, dass Kindergarten, Schule, Hausaufgaben mehr zu Hause oft Mütter waren. Das ändert sich ja Gott sei Dank.
Ja.
Ja, und dass er da Grenzen war. Also viele solche Themen oder Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben. Also das war ein sehr prägendes Buch dann später, wie ich mich mehr mit mir auseinandergesetzt habe. Mein Bruder, der Psychologe ist, und wir lieben uns sehr, wirft mir immer vor, dass ich mich zu sehr mit mir auseinandergesetzt habe. Ja. Ich habe mich auch schon oft gefragt, ob es Menschen gibt, die sich nicht so viel mit sich beschäftigen, wie ich es versucht habe zu tun oder getan habe. Ob die glücklich sind, ich weiß nicht. Aber für mich war es einfach wichtig. Ich wollte oft wissen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich so oder so reagiere. Vielleicht auch mal in dieser Härte, wie du sie gesagt hast, reagiere. Woher kommt das? Und wir wissen heute, dass eben viel, wie die NLPler oder die Aufsteller sagen, aus der Ursprungsfamilie kommt oder eben sogar noch eine Generation zurück. Und wenn du dich da mal mit beschäftigst, das ist schon sehr spannend, wenn du siehst, wie Systeme funktionieren, auch Familiensysteme funktionieren.
Super, vielen Dank für diese 2 klasse Tipps. Ersteren habe ich gelesen, kann ich auch empfehlen, zweitere nicht, werde ich mir aber definitiv gleich besorgen. Ich will noch anschließen, du hast auch tolle Bücher geschrieben, zum Beispiel die Bibel fürs Verkaufen, Limbeck verkaufen, das ist praktisch der Duden zum Thema Verkauf, wenn man so will, steht bei mir auch hinten im Regal, auch absoluten Tipp. Martin, meine letzte Frage. Du hast es angesprochen und die Generation der Orientierungslosen genannt. Wenn du einen Tipp hättest für die Generation der Orientierungslosen, wie sie zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben kommen können, was würdest du diesen Menschen raten?
Gute Frage, weil das auch wieder nicht mit einem Satz zu beantworten. Ich finde so ein bisschen diese Simon Sinek-Nummer, suche dein Why, ein bisschen überzogen, weil ich glaube, dass viele Menschen gar kein Why haben. Weil wenn du mal siehst, auch kein Why finden werden. Also ich habe auch kein Why. Ich weiß noch, ich habe mit meinem Freund Alexander Christian, das ist ja einer meiner engsten Freunde, auch mal zusammengesessen, da ist er 50 geworden, also schon ein paar Tage her. Sagt er, einer seiner Motoren war immer, die Welt ein Stück weit besser zu lassen, wie er sie vorgefunden hast. Ja, aber es ist mir zu unkonkret. Also gar nicht jetzt aber ich habe da mit Alexander lange drüber diskutiert und so. Ne? Er hat das auch verändert. Er ist mittlerweile auch durch mich Kinderlachenbotschafter, macht da unwahrscheinlich viel. Wir sind so dankbar, ihn dazu gewonnen zu haben. Und lieb ihn sehr für sein Storytelling. Da gibt es keinen besseren zu, wie Unternehmer-Stories zu erarbeiten, wie ihn für mich auf der Welt. Und mit welcher Passion und Hingabe er das macht. Und ich glaube, das ist schon mal etwas, was du lernen kannst von Machern oder von Menschen, die umsetzen, ist Hingabe. Was ich auch nochmal allen Start-up-Gründern, ich glaube, bei dir sind ja auch einige Start-up Gründer oder Start-up-Leute in diesem Podcast, da du ja in der Szene sehr bekannt bist, es wird nicht mit 37,5 Stunden Woche gehen. Doch, die geht's, aber die ist dann ab Mittwoch das zweite Mal dran, mittags. und ich glaube, das ist so eine Lüge, die gerade da ist, dass das macht mich so nervig, so im Internet, kauf diesen Kurs, mach das, dann wirst du Millionär, bester Verkäufer in 7 Tagen zum, vergiss das alles. Ich bin 54, ich gebe Gas, seitdem ich 17 bin. Ja. Und ja, ich habe die Ziele erreicht, die ich mir vorgestellt habe, sogar dann heute mehr erreicht, wie ich mir vorstellen konnte. Hätte mir noch mal einer gesagt, dass ich mit 53 ein Startup gründe, wo ich nochmal 400 Verkäufer haben will, hätte ich gesagt, du hast einen an der Waffel. Aber jetzt bin ich total begeistert von der Idee, weil es so viel Spaß macht. Und ich glaube, finde was, was dir Spaß macht. Und auch diese platten Motivationssprüche gehen mir auf den Zeiger. Ne? Wenn du deine Berufung gefunden hast, hast du nicht einen Tag in deinem Leben gearbeitet. Das ist ein Schwachsinn. Also, das hier ist auch nicht mein Hobby, ne? Das ist meine Leidenschaft, ist mein Job. Mein Hobby ist Angeln gehen. Hm. Und wenn ich Angelprofi werden wollte, wäre das nicht mehr mein Hobby, dann wäre ich Angelprofi und hätte ein anderes Hobby. Also ich glaube, finde das, was dir Spaß macht und guck eine Sache vielleicht noch zum Schluss, die wichtig ist. Ich habe lange gebraucht, viele, viele Jahre, viele, viele Tränen, viele, viele Schmerzen, weil ich mir viel zu viel aus Dingen gemacht habe, die andere über mich gesagt haben. Hm. Und zu wenig auf mein eigenes Herz gehört habe. Und deswegen ist für mich ganz, 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 ganz wichtig, dass du dein eigenes Ding machst. Und wenn du es schaffst, am Ende aller Tage mit Familie und 2, 3 Menschen, die dir wichtig sind in deinem engsten Umfeld, Leute zu haben, die dir nicht nach dem Mund drehen, die dir auch ehrliches Feedback geben, hey, dann hast du ein ziemlich gutes Leben geführt. Aber als Unternehmer, als Macher wirst du immer anecken, du wirst immer Neider haben. Und auch die Sprüche mache ich nicht, Neid ist die höchste Form der Anerkennung, das ist alles Bullshit. Das ging es einfach mit sich, weil alle eben glauben, dir ist das in Schoß gefallen, das ist einfach gegangen, so ist die Menschheit halt einfach. Ja. Das hat früher schon Napoleon gesagt, ne? Wenn ein großer Generalführer sein Volk oder Kriegsschuh, die Kriegsführung, wenn ein großer Führer sein Heer zum Erfolg gebracht hat, wird das Heer immer sagen, sie haben es selbst gemacht und das ist auch gut so. Leb damit. Du bist als Unternehmer auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einsamer. Und wenn du dann schaffst, ein paar gute Leute um dich herum zu scharen, die dir wohlwollend sind und sagen, geil, was der da macht, so wie du eben gesagt hast, findest du das geil, was ich da mache, da weiß ich, das kommt ehrlich, das weiß ich, das meinst du so, ich kenne dich, ja. Dann ist das super, weil ich kenne zum Beispiel gar keinen Neid, weil ich beurteile Menschen nicht, ob er 100 Millionen auf dem Konto hat oder 1 Million oder gar keine Million, sondern ist der Typ oder die Frau eine coole Socke, habe ich mit dem eine Überschneidung, kann ich mich mit dem unterhalten, inspiriert er mich, kann ich den inspirieren, aber das andere ist ja nur geliehen.
Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir persönlich als Martin und natürlich auch deiner Frau Andrea und deiner Gruppe und deinen ganzen Unternehmungen und deinen Plänen alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
Zur Feier des Tages bzw. der 10. Episode des Lebensunternehmer-Podcasts verlose ich unter den Hörern dieser Episode 3 Exemplare meines neuen Buchs, Der Code für deine Zukunft. Was du dafür tun musst, um eines zu gewinnen? Ganz einfach, schreib mir eine kurze E-Mail an hallo@johannesellenberg.de mit dem Betreff Lebensunternehmer. Viel Glück und bis zur nächsten Episode.